Diversify, the Private Market Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Diversify, der Private Market Podcast. Vorab unser Disclaimer, dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient nur zu Informationszwecken. Heute an meiner Seite, ich freue mich sehr, Niklas, besser bekannt als Hedgefonds Henning im Internet.
Hi.
Niklas, erzähl doch mal in zwei, drei Sätzen, was machst du? Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, freut mich auch, hier zu sein. Boah, in zwei Sätzen. Die Kurzform ist im Endeffekt, ich mache Content im Internet, Memes in der Wirtschafts-/Finanzbubble. Ich glaube, das ist so ganz grob zusammengefasst, ja.
Top, vielen Dank. Zu dir kommen wir gleich natürlich mit einem Deep Dive und einem längeren Interview. Vorweg eine Sache, bei uns Werbung in eigener Sache, gestern wurde ja veröffentlicht, dass wir eine Seed-Finanzierung abgeschlossen haben mit Now in Höhe von 3,4 Millionen Euro.
Glückwunsch.
Vielen Dank, Niklas. Vielen Dank. Nachzulesen auf den einschlägigen Portalen. Finance Forward hatte das Thema exklusiv.
Ich glaube, da habe ich es auch gelesen tatsächlich gestern. Oder gestern. Also
ja, ja, genau.
Aufnahme gestern. Ja.
Genau, wenn ihr es hört, ist Freitag, der 13. Und wir nehmen auf am Dienstag, den 10. Genau, also am 9. Ist es live gegangen oder publik gegangen. Cool. Niklas, starten wir mit unserem ersten Themenblock. Wie immer, aktuelles, kurz mal ein kleiner Abriss, was so passiert ist. Wir haben zwar eine kleine Seed-Finanzierung eingeheimst, aber wenn man so Richtung Big VC geht, gibt es ein großes deutsches Unternehmen, was ich ehrlicherweise gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte. Wir nutzen tatsächlich die Software auch, UserCentrics, ist ein Cookie-Banner, ist eigentlich immer das, was man relativ schnell wegklickt auf einer Webseite. Aber die haben sich Google ins Boot geholt. Rund 20 Millionen Euro investiert Google in das Unternehmen, sitzen in München und damit ergibt sich eine Unternehmensbewertung von mehr als 660 Millionen Euro. Also stark auf dem
Ordentlich.
Weg Richtung Unicorn. Insgesamt hat Google dann rund 3% der Anteile an dem Startup erworben und der amerikanische Geldgeber Fullen Partners sowie Altinvestoren, Alston Capital, Raymond Investors, Calvary Ventures haben zuletzt rund 17 Millionen in UserCentrics investiert.
Calvary? Das ist ja ein Berliner VC eigentlich, zumindest haben die ein Office hier. Also ja, lustig, cool.
Ja, definitiv. Also hatte ich, wie gesagt, auch gar nicht so auf dem Schirm. Also wenn man so irgendwie Richtung deutsche aufstrebende Startups guckt, kommt einem irgendwie immer nur Aleph Alpha irgendwie über den Weg. Aber was die Deutschen können, vermutlich Datenschutz.
Ja, es gibt tatsächlich relativ viele, die, glaube ich, aktuell auch Y Combinator sind. Also da habe ich so das Gefühl, ist so in den letzten ein bis zweieinhalb Jahren schon nochmal viel reingekommen. Kann auch sein, dass die Batches einfach wesentlich größer wurden.
Ja.
Oder einfach mehr Deutsche drin waren. Also zumindest, was ich so in meiner Rolle mitbekommen habe, schon das Gefühl, dass da auch gut gepusht wird. Aber fairerweise von denen habe ich jetzt auch noch nie gehört.
Grundsätzlich hoffen wir gute Nachrichten für den deutschen Standort und nicht, dass es dann wieder irgendwie heißt, dass sie dann doch in Amerika an die Börse gehen.
Ja.
Falls es mal soweit kommen sollte. Gehen wir weiter. Es wurde irgendwie die letzten Wochen ein bisschen gemunkelt, Allianz und Amundi. Milliardenfusion stand irgendwie im Raum. Wurde jetzt abgesagt von Amundi-Seite. Transaktion hätte ja so einen neuen europäischen Vermögensverwaltungsriesen gebracht. 2,8 Billionen Assets under Management. Schon nicht verkehrt in der Summe. Wenn man sich anschaut, wie gerade so das aktuelle Umfeld ist, gibt einige Vermögensverwalter, die ja konsolidiert haben, wie so eine kleine Konsolidierungsphase. Die BNP Paribas hat AXA Investment Managers für 5 Milliarden übernommen. Grundsätzlich, woran ist es gescheitert? Amundi sah die Fusion eher als Übernahme, während Allianz eigentlich eher eine Partnerschaft mit geteilter Kontrolle haben wollte. Wird sich zeigen, was man so liest. Tenor ist eher, dass der Deal für die Allianz noch nicht ganz vom Tisch ist. Mal sehen, was da in der Zukunft noch auf uns zukommt. Niklas, haben wir einmal abgefrühstückt, was für uns die wichtigsten Nachrichten der Woche waren? Kommen wir direkt zu dir. Du hast gerade schon beschrieben, du machst Memes im Internet.
Ja, wenn man es grob zusammenfasst, ist es im Endeffekt das. Ich glaube, das beschreibt es relativ gut. Das ist wahrscheinlich auch das, was die meisten Leute so, wenn sie jetzt Hedgefonds Henning erklären, was sie so machen. Also ich habe fairerweise den Namen Niklas Schwab, kenne ich so viele. Weil ich ja auf dem Hauptaccount Instagram jetzt gar nicht so
mit meiner Person im Vordergrund stehst.
Ja.
Das ist dann eher so beiläufig, sage ich mal, hauptsächlich dann eher auch bei unserem YouTube-Channel.
Ja.
Aber wahrscheinlich der übergeordnete Begriff ist dann einfach Content Creator. Ich glaube, das ist so das fancy Wort für eine Berufsbezeichnung im Endeffekt.
Ja, ich glaube, relativ, ich denke mal, was wahrscheinlich sogar allen unseren Hörerinnen und Hörern ist Hedge Forehanding definitiv ein Begriff.
Ja, ich hoffe.
Wenn nicht, nach heute auf jeden Fall. Wie bist du denn dazu überhaupt gekommen? Also erklär mal vielleicht so ein bisschen dein Background. Du hast ja auch BWL studiert oder bist
genau,
jetzt wieder
ja
dabei. Was befähigt dich, genau über die Bubble zu schreiben oder
ja
Memes zu machen?
Ich fange mal gefühlt ganz am Anfang an. Ich habe eigentlich schon immer so gefühlt Memes gemacht nebenbei, damals noch in der Schule, also wirklich so im Abi. Damals hat man noch Facebook genutzt und war da halt immer so aktiv und habe da halt Sachen gepostet. Damals sogar noch so englische Sachen. Eigentlich nur, weil ich keinen Bock hatte, die Memes auf meinem Handy zu speichern, dass ich so eine Seite hatte, wo ich dann einfach so die Sachen repostet habe, die ich cool fand.
Ja.
Dann war das halt auf Facebook immer so nebenbei. Dann irgendwann hat man halt mehr Instagram benutzt, dann war man halt auf Instagram. Hatte ich da auch eigentlich auch ein paar, so eine Seite, die hatte glaube ich auch so 40.000 Follower oder so, aber habe das eigentlich immer so just for fun nebenbei gemacht.
Ja. Aber war das alles schon Finanzmemes?
Nee, gar nicht. Das war so allgemein, also so voll nur ohne Nische, ohne Topic. Ich glaube, das war da nach vorne. Ohne Nische, ohne Topic. Habe dann eigentlich im Abi mich halt so angefangen für Wirtschaft und Finanzen zu interessieren und wusste dann, okay, ich will auf jeden Fall so irgendwas damit machen später. Und bin dann halt auch, also wie das so ist, also ich hatte jetzt keine Ahnung, ich komme aus Koblenz, das ist auch nicht so die Finanzmetropole.
Feldstadt.
Ja, genau, ne, da gibt es jetzt nicht so viel, auch fairerweise gar nicht so viele Wirtschaftsunternehmer, also echt viel so gefühlt Bundeswehr und Beamten. Das ist so Koblenz, glaube ich, in a nutshell. Und haben dann angefangen, sich übers Internet über so Sachen zu interessieren. Also damals gab es auch schon so ein paar Finanz-YouTuber, so Finanzfluss. War da noch nicht so alt, aber da gab es ja schon so ein paar, die da so Content gemacht haben. Im englischsprachigen Raum gab es viel. Und dann, wie das halt so ist, kommt man dann, wie war das, glaube ich, auf Twitter erst, in diese ganzen englischsprachigen Finanzmeme-Seiten, so Liquidity, Arbitrage Andy, Levered Lloyd und wie die alle hießen. Ich habe gefühlt so gar nichts verstanden, so 10% oder so, fand das immer ganz cool. Und dann, fast forward, habe ich halt angefangen, BWL zu studieren, dann eigentlich aus Langeweile so im, ja, ob zweiten oder dritten Semester, so in der Klausurenphase, habe ich dann gedacht, okay, du machst eigentlich Memes auf der einen Seite, auf der anderen Seite interessiert sich voll für diese Finanzbubble, so warum machst du nicht einfach da was?
Hm.
Ja, und dann ist es quasi daraus entstanden.
Wann war das, welches Jahr?
Das war im September 2019, fairerweise.
Hm.
Ich habe am Anfang eigentlich gar nicht so wirklich gepostet, weil ich auch, also, das ist nicht okay, gibt's, also hat ja irgendwie einen Grund, dass es das in Deutschland nicht gibt, ist die Bubble viel zu klein, juckt es einfach keinen. Es gab damals so zwei Meme-Seiten. Ich habe Finanz-Memes und Börsen-Memes.
Mhm.
So weiß ich, weil das auch so die ersten Namen sind, die mir eingefallen sind. Ich dachte, okay, das ist eigentlich ein cooler Name.
Ja.
Und die waren auch relativ klein. Ich wusste dann so, okay, von früher auf Facebook gab es mal so BWL-Justus. Das war aber ja fairerweise schon eher so, ich sag mal so Rich-Kid-Klischee. Das weiß ich so irgendwie aus der Bubble für die Bubble.
Ja.
Und habe dann eigentlich, dann so ein bisschen angefangen. Am Anfang aber halt voll unregelmäßig gepostet. Und dann eigentlich so richtig angefangen habe ich erst im ersten Lockdown. Also März 2020 war das dann, wenn man halt zu Hause saß und mehr Zeit hatte, so in der Zoom-Vorlesung. Und da habe ich dann, ich habe mit Daily Post sogar direkt angefangen. Ich habe da hatte ich so 2.000, 3.000 Follower. Und dann ist es eigentlich da über das Jahr echt explodiert. Also ich hatte dann die 100.000 Follower. Ich habe in der ersten Januarwoche 2021 geknackt.
Mhm.
Und und dann fing das eigentlich 2021 auch an mit Kooperationspartner, dass mich halt Firmen angeschrieben haben, gesagt so, hier, willst du für uns Werbung machen, dies, das.
Mhm.
Da hatte ich ja auch gar keinen Plan davon. Also das ist dann so eher organisch entstanden. Weil zu dem Zeitpunkt habe ich ja auch schon irgendwie 4 Jahre Memes gemacht und jetzt nicht gedacht, dass das so, also dass sich das so entwickelt. Was ganz interessant war, vielleicht so ein bisschen auch aus der Makroperspektive, dass man generell so sagen kann, würde ich jetzt sagen, so in dieser Meme-Bubble in Deutschland, dass 2021 schon das Jahr war, wo halt auch viele Meme-Seiten zu so richtigen Creatern wurden. Also das hat man vor allen Dingen bei den Städte-Meme-Seiten gesehen. Ich habe mein Bachelor in Köln gemacht, deshalb war ich da auch zum Beispiel mit den Jungs von Köln ist cool connected. Das ist halt so eine Städte-Meme-Seite aus Köln.
Mhm.
Und die haben sie auch so professionell gemacht. Die haben dann auch sich halt da immer mehr professionalisiert, Formate geschaffen, arbeiten da auch mit großen Partnern zusammen. Und das war, glaube ich, da auch so ein, wenn man jetzt außerhalb von Hedge Forehanding oder so, wenn man so allgemein diese Meme-Bubble sich anguckt, schon, dass man gesehen hat, okay, Meme-Seiten werden so als echte Creator wahrgenommen, man kann auch in seiner Nische da irgendwas raus machen. Genau, und von daher, also nee, von da an ist es dann quasi immer größer geworden mit YouTube, Newsletter, etc. Genau.
Ja, lass da gerne jetzt im Gespräch mal so ein bisschen in die Tiefe gehen. Ja. Du hast deine Anfänge so ein bisschen abgerissen. Weißt du denn noch, was dein allererstes Meme war auf dem Kanal?
Boah, das kann man runterscrollen, wahrscheinlich. Also wenn du mir jetzt 5 Memes zeigen würdest, könnte ich dir wahrscheinlich sagen, was das erste war. Das allererste, das war wahrscheinlich extrem schlecht aus heutiger Sicht. Ich glaube, das war so ein Bild von so Leuten in so Ralf-Lorenz-Klamotten oder so niemand, dann so BWL-Studenten oder so. Fairerweise muss man aber auch sagen, also es war wahrscheinlich damals wahrscheinlich auch nicht sehr gut. So in Schulen holt wahrscheinlich so eine 2 bis 3, aber Memes sind ja auch oft sehr kurzfristig. Das heißt,
das stimmt, ja.
Oder kurzlebig. Ne? Das heißt, wenn ich mir heute Content von einem Jahr angucke, ist davon wahrscheinlich 80% auch nicht mehr so postbar. Das heißt, die meisten Memes funktionieren halt nur irgendwie so 2, 3 Wochen.
Ja.
Und dann sind die halt tot. Ja.
Und wie kamst du den Anfängen dann A auf den Namen Hedge for Henning und Gordon Gekko als das Symbol?
Also Hedge for Henning einfach, weil die amerikanischen Seiten auch so Alliteration hatten. Dachte ich, okay, ist halt cool, so machst du halt das. Also relativ simpel. Gordon Gekko war gar nicht von Anfang an das Bild. Das habe ich erst geändert bei so 60.000 Followern tatsächlich. Also das erste Jahr oder das erste 1,5 Jahr hatte ich als Profilbild den Donny von Wolf of Wall Street.
Na ja, stimmt. Ja. Stimmt,
und dann
habe
ich es irgendwann geändert. Ich glaube, ich habe also 50 oder 60.000 Followern habe ich es geändert. Wobei, nee, das war ja dann im ersten Jahr. Ja.
Ja.
genau, also auf jeden Fall. Ich habe also 50 oder 60.000 Follower habe ich es geändert. Das heißt, irgendwann im ersten Jahr, so circa rum, habe ich es geändert, ja.
Ja.
Finde ich aber auch eigentlich im Nachhinein cooler, weil ich finde halt, so, also allein schon dieses Bild wieder, da steht wieder, da guckt, das ist halt so voll, wie du dir so ein Kapitalist vorstellst.
Absolut.
Deshalb glaube ich, ist das ein sehr, sehr gutes Symbolbild. Ja.
Absolut, definitiv. Also du hast so ein bisschen was jetzt auch erzählt, was du nebenbei noch machst. Gibt es bisher, wenn du jetzt auf die, ja, seit 2019 hast du gesagt, hast du angefangen, so zurückblickst, was war bisher so dein absolutes Highlight oder mehrere Highlights, die du nennen kannst?
Boah, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, es gibt viele Highlights, weil ich sag mal, es wächst ja noch alles, wird noch immer größer. Das heißt, du hast eigentlich gefühlt jedes Jahr ein neues Highlight, was irgendwie cool ist. Also war schon cool, weil so das erste Highlight fand ich schon, 100.000 Follower auf Instagram zu haben. Das fand ich, war schon irgendwie so ein, war mal schon so ein bisschen stolz, fand ich, weil das ist ja schon irgendwie was. Dann, ja, das hat jetzt nichts damit zu tun, aber dass man dann auch irgendwie dann sein Studium abgeschlossen hat, das nebenbei so gemacht hat, fand ich schon irgendwie cool. Dass halt auch Leute das so respektieren, auch eigentlich alle cool finden, was man so macht. Klar, jetzt mittlerweile, wenn man
sich
das Gesicht
hat. Wie war denn also die Resonanz irgendwie, keine Ahnung, deiner Eltern und deinem Umfeld, so ich mache jetzt Memes beruflich?
Ja, also die haben das gar nicht gecheckt so einfach, weil die nutzen halt kein Instagram, die wissen nicht, was Memes sind, die haben keine Ahnung von der Bubble. Am Anfang habe ich es auch echt wenig Leuten gesagt. Also ich glaube, in den ersten 2, 3 Jahren wussten es halt nur so 10 Leute maximal. Irgendwann ist es dann größer, weil klar, du hast auch ein Impressum so, dann checken das auch die Leute, dann stalken dich auf LinkedIn.
Ja.
Ich würde sagen, die Follower sind ja auch nicht dumm so. Von daher war das dann so irgendwann ein Punkt, wo es ein offenes Geheimnis war, wer man war. Dann auch, als ich meinen Master an der WHU angefangen habe, war schon vorher in Berlin. Ich war dann im Sommer, bevor ich an der WHU den Master angefangen habe, auch in Berlin bei einem Startup. Und da wussten es dann auch schon viele, da hat sich ein bisschen rumgesprochen. Es war aber eigentlich ganz cool. Also war jetzt so eigentlich ganz nice. Klar, am Anfang wusste ich auch nicht, wie ich damit umgehen sollte, weil das kannte ich jetzt auch noch nicht, dass mich da Leute so drauf angesprochen haben. An der WHU war es dann halt irgendwann, weil da natürlich auch die ganze Community so kleiner ist und so, wusste man das dann. Aber das war ja auch jetzt nicht schlimm. Also da laufen auch andere, noch krassere Leute rum.
Ja.
Von daher so war das cool, aber war jetzt nichts krass Besonderes. Und jetzt seit Mai, glaube ich, bin ich auch irgendwie mit dem Gesicht und meinem Klarnamen auf jeden Fall so mehr in der Öffentlichkeit. Da kriegt man es natürlich halt mehr mit. Aber da eigentlich auch immer cool. Also gerade wenn ich auf Events bin, sau viele Leute quatschen einen an. Ich war schon 2 Mal auf der Straße angesprochen. Aber auch mega nette Leute. Ne? Das Coole ist ja auch bei der Community. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, so Fortnite-Let's Plays machen würde, meine Community wäre so 13 Jahre alt, wäre es, glaube ich, ein bisschen cringe. Aber das Coole ist ja, die meisten Follower sind tatsächlich genauso alt und eher älter.
Ja.
Also oft sind es dann so 30-jährige Leute, die halt, keine Ahnung, eine gute Karriere machen oder so. Das heißt, eigentlich alle Follower, die man sich so trifft, das ist jetzt nicht irgendwie so ein cringes Fangelabere, sondern eher so ein Gespräch auf Augenhöhe, weil die ja auch irgendwie erfolgreich sind, was Cooles machen, interessante Lebenswege haben. Das heißt, man kann sich eigentlich immer sehr, sehr gut mit Leuten unterhalten. Und das finde ich halt eigentlich mega, mega nice, weil ich kenne das halt so am Rande von ein paar anderen so Creators oder Influencern, die halt in so ganz anderen Bubblen dann irgendwie Fans haben, weil sie es auch vielleicht schon einfach extrem lange machen, wo die gar nicht mehr so mit ihrer Community relaten können. Ich glaube, das ist ein bisschen blöd, wenn du jetzt, keine Ahnung, 25 bist, natürlich und ich habe Follower ist irgendwie so 13. Ist, glaube ich, schon cooler, wenn die halt genauso alt sind und halt auch irgendwie aus der ähnlichen Bubble kommen und ähnliche Lebenseinstellungen oder so haben. Von daher ist es eigentlich immer mega, mega nice.
Ja, du hast die Highlights angerissen.
Ach ja, scheiße, gibt es, genau, gibt es Highlights.
Also wenn du welche hast, dann sag gerne noch.
Ja, also ich würde sagen, auf jeden Fall zum ersten Mal, als ich Christian Lindner getroffen habe. Also das war schon cool, wo du denkst, okay, du bist jetzt ja... Wie alt war ich da? 23. Du bist dann Finanzminister, einfach nur, weil du im Endeffekt so dumme Bilder auf Instagram postest.
Auch über ihn teilweise, ne?
Genau, genau. Das war schon sehr wild. Sonst, also eigentlich ist immer so ein, man checkt halt erst über die Jahre, wer einem eigentlich so folgt. Also auch viele andere Influencer oder Creator, die ich selber verfolge, wo du dann merkst, okay, die folgen dir, dann schreibst du eine DMs mit denen. Oder auch andere coole Unternehmer, wo du dann auch merkst, okay, krass, so die Person kenne ich ja auch irgendwie, oder dann guckst du fast mit den Leuten und merkst, okay, das sind ja schon sehr, ja, sehr erfolgreiche Menschen, dass sie dir die Zeit nehmen, sich mit dir treffen wollen oder so, das ist schon ziemlich cool. Und ich glaube, eigentlich ist wahrscheinlich dann, jetzt neben jetzt diesem expliziten Beispiel Christian Lindner, das größte Highlight eigentlich schon wieder die Community, weil man halt im Endeffekt, also ich jetzt bin ja auch noch, würde man sagen, relativ jung, da halt so einen Zugang zu so Leuten hat, den man halt so direkt wahrscheinlich im normalen Leben oder der normalen Karriere jetzt nicht so direkt hat. Das ist, glaube ich, schon ziemlich, ziemlich cool.
Ja. Mhm. Vielleicht mal ganz kurz zu der Christian Lindner Story. Du hast ihn jetzt ja, glaube ich, zweimal getroffen?
Nö, oder öfters. Mehr, öfter? Also dieses Jahr, glaube ich, schon dreimal. Okay. Ja, das ist immer so, ja, es ist gar nicht mal so krass geplant, aber irgendwie ist das dann immer manchmal so random und dann ist man so auf Events oder.
Ja, ja. Aber was sind da so für Themen, über die du dann jetzt mittlerweile dem Ex-Bundesfinanzminister gesprochen hast?
Ja, also fairerweise, ich habe jetzt auch keine krassen privaten Insights, weil gefühlt die Treffen sind dann auch immer so zwischen, keine Ahnung, 10 Minuten und einer Stunde so. Da habe ich jetzt auch keine, also krassen Insights, wie jetzt so, weiß ich, als Person tickt oder sowas. Meistens. Wir haben eigentlich immer Content einfach nur gedreht, das war wahrscheinlich 80% der Zeit, das war dann auch vorher immer abgestimmt mit dem Team. Ja. Wer es dann so ist, natürlich, der Mann war auch immer im Zeitstress, so, das heißt, man kann auch jetzt 10 Fragen gemacht und dann wurden so 5 oder 6 umgesetzt. Mhm. Was aber auch fair war, ne, weil ich meine, so, wer bin ich, dass er sich Zeit für mich nimmt, also hat ja andere Sachen zu tun, die wesentlich wichtiger sind. Von daher, all good. Aber was haben wir zum letzten, was war das letzte Mal? Das letzte Mal war, glaube ich, bei der Welt. Das war so eine Ausgabe, da waren wir mit, also es war Diana zu Löwen, Doc Felix und ich und dann noch ein paar dann Leute von der Welt. Das war eigentlich so ein Interview, wo wir ihnen verschiedene Sachen gefragt haben, über alle möglichen Themen eigentlich. Jeder konnte da so ein paar Fragen stellen. Genau. Und ja, dann haben wir halt über alles Mögliche eigentlich geredet. Damals halt auch, stand das Ampel aus, ja auch schon so halb bevor, so ein bisschen was darüber geredet, über sein Altersdepot, über generell wirtschaftliche Situation in Deutschland. Ja, ich glaube, so verschiedene Fragen waren das, genau.
Ja, spannend. Und hast du einen persönlichen Take jetzt zum Ampel aus, wenn du schon darüber geredet hast?
Boah, ich muss wirklich sagen, ich habe mich früher wesentlich mehr mit Politik beschäftigt als heute, weil, wann war das denn so? Ich würde sagen, so bis... So mit der Corona, da habe ich so ein bisschen aufgehört, einfach nur aus Zeitgründen, weil ich immer gemerkt habe, okay, ich finde das interessant, aber irgendwie hat man so viele andere Sachen, wie Studium, die ganzen anderen Sachen, dann wie Praktikum oder man war im Job oder so.
Ja.
Und dann keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, auch Politik hat da so eine, also zumindest würde ich das sagen, bei den meisten Leuten, wenn man sich mit Politik beschäftigt, kriegt man sich immer aus. Das heißt, man hat schon so eine negative Grundeinstellung. Deshalb war dann irgendwann so mein Tag, so ja, das Wichtigste kriegt man ja eh mit. Oder würde ich mal sagen, wenn man so im gewissen Umfeld irgendwie ist, dass man so, dass das einen direkt betrifft und irgendwie mitbekommt. Deshalb ist es gar nicht so, dass ich jetzt jeden Tag krass jetzt irgendwie, weiß ich, irgendwelche Talkshows mir angucke oder so. Deshalb, also Ampel aus, lustigerweise, ja, würde ich sagen, hat man das ja vorher so ein bisschen mitbekommen. Und mir wurde das dann auch schon so ein bisschen nahegelegt, dass da was sein könnte. Aber es war jetzt nicht so, dass man sagt, US-Wahl, ich bereite jetzt Memes vor oder so. Es war wirklich dann, ich glaube, das war, man war es vor einem Monat circa.
Ja, genau.
Ja. Ich war da in Zypern
Und dann hat mir, also habe ich es halt gesehen, okay, ich habe die Bilder, das hat er jetzt gepostet.
Was
oder so.
Was heißt nahegelegt? Hat dir irgendwer geschrieben und
nee,
meinte.
Also ja, will ich jetzt noch nicht sagen, aber ein paar Leute, wo schon sagen, okay, da könnte auf jeden Fall in den nächsten Wochen, da gibt es auf jeden Fall interne Deadlines, die eingehalten werden. Also mir hat jetzt keiner gesagt, so hier, weiß ich, am 7. November um 11 Uhr geht die Ampel aus. Also ein paar Leute, die waren auch so unterwegs, ist auch jetzt außerhalb von Berlin, weil hier ist ja auch eine sehr große Politik, aber man hat schon, okay, da knistert es ganz schön intern. Ja. Da gibt es Deadlines, das könnte in den nächsten ein, zwei Wochen schon nochmal sehr, sehr eng werden. Ja, aber hat mich ehrlicherweise da jetzt auch nicht so beschäftigt, weil ich jetzt, also ich kann mich jetzt mit dem Content da nicht vorbereiten. Aber auf jeden Fall irgendwann war es dann, ich sag mal, dieser besagte Tag, also da, wo US-Wahl war. Ich habe halt meine Memes zur US-Wahl vorbereitet, habe die halt gepostet. Und dann irgendwann nachmittags habe ich bei Bild oder so, oder irgendwann hat mir das weitergeleitet auf WhatsApp direkt. Hier, Ampel ist aus. Habe mir diesen Link von, ich glaube, das war Bild oder so geschickt. Und dann habe ich es halt gesehen, dann, okay, Kacke. Ich muss jetzt auch dazu Memes machen. Und wir waren da in Rückfahrt wir waren irgendwo in Zypern, irgendeiner Stadt. Und dann, also ich war auf der Rücksitzbank. Ja. Dann konnte ich da ganz gut Memes basteln und habe die dann auch ziemlich schnell gepostet. Und ja, war, glaube ich, insgesamt allgemein betrachtet, wenn man es jetzt so Gesellschaft, Politik sieht, wahrscheinlich schon ein krasser Tag. Also du hast US-Regierung, du hast da eine Ampel aus.
Ja, das war krass, das stimmt.
Schon viele, also zumindest in kürzester Vergangenheit, ein paar weltgeschichtliche Ereignisse, die dann innerhalb von 24 Stunden stattfinden. Ja, aber ich sag mal, sowas natürlich auch immer dann irgendwie, wenn sowas auf der Welt passiert, immer gut für Memes. Auch sowas wie EM oder Olympia oder so, weil klar, jeder ist dann auf dem Handy, jeder will gucken, wie ist der aktuelle Stand und dann performt natürlich der Content gut. Das heißt wahrscheinlich irgendwie aus Medien, Unternehmersicht oder so, ist das immer gut sowas. Ja, aber wie bewerte ich das jetzt allgemein? Also, boah, also da kann ich das gar nicht so eine politische Einschätzung zu geben, weil ich mich fairerweise auch zu wenig damit auskenne, dass ich jetzt eine krass fundierte Meinung habe, was jetzt da gut, was jetzt da schlecht war. Allgemein würde ich sagen, dass ja schon einfach viele Leute unzufrieden waren mit der Regierung. Es gibt jetzt halt Neuwahlen, deshalb würde ich mal sagen, wahrscheinlich ist das gut. Die Frage, die sich ja dann stellt, was gibt es dann für eine neue Koalition, ob die jetzt viel anders machen kann. Ich würde mir wahrscheinlich irgendwie, würde ich jetzt mal schätzen, entweder Schwarz-Grün oder eine GroKo. Ja, und fairerweise muss man ja auch sagen, wir leben aktuell ja auch in ja, schwierigen Zeiten politisch. Also einfach, weil einfach viele Kriege auf der Welt herrschen, aber auch, weil natürlich wirtschaftlich es Deutschland und der EU oder Europa nicht so gut geht. Ja. Das heißt, es ist schon jetzt, glaube ich, keine einfache Phase. Aber ja, also mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen.
Nee, ist aber schon mal auch spannend und ist auch eine gute Überleitung quasi zum nächsten kleinen Themenblock. Du hast ja so ein bisschen erzählt gerade von deinem Prozess, der dann ja auch sehr stressig sein kann, wenn man irgendwie probieren muss, halt direkt auf aktuelle Geschehnisse zu reagieren. Und ich denke mal, dass das wahrscheinlich Aktualität auch ein riesen Ingredient, Zutat ist für einen Meme, dass es witzig ist. Was siehst du denn, also was darf bei einem Meme nicht fehlen, dass es witzig ist?
Was darf nicht fehlen? Ja, also im Endeffekt der Witz so, ne? Oder was darf nicht fehlen? Vielleicht auch bezogen auf aktuelle Ereignisse und Nachrichten. Was darf da nicht fehlen? Dieser allgemeine Bezug, würde ich sagen. Das heißt, du kannst im Endeffekt dir jetzt nicht eine Zeitung aufschlagen, nach Nachrichten gucken und sagen, okay, hier ist jetzt XY passiert und dazu mache ich jetzt ein Meme.
Ja.
Das klappt meistens nicht, weil du musst eigentlich andersrum denken. Was kriegst du automatisch mit? So ein Ampel aus, natürlich kriegt das jeder mit, obwohl man keine Nachrichten guckt oder Zeitungen liest oder so.
Ja.
Aber dazu kannst du ein Meme machen. Das heißt, es bringt jetzt nichts, so detailliert über Nachrichten Memes zu machen. Das heißt, du musst eigentlich die Nachrichten erst zu dir kommen lassen, darüber Memes machen, weil fairerweise die meisten Leute checken es halt sonst auch nicht. Wir haben das mal getestet, als wir geguckt haben, okay, gerade auch so als zu so Finanzereignissen, wenn jetzt Firma A, Firma B gekauft hat oder so, und darüber Memes zu machen. Im Newsletter funktioniert sowas, weil natürlich auch nochmal mehr auf News getrieben ist, aber auf Instagram funktioniert das nicht, weil halt die meisten Leute davon gar nicht mitbekommen haben, dass jetzt irgendwie Firma A, Firma B gekauft haben und dann halt das Meme gar nicht verstehen. Das heißt, da macht es halt schon, wenn du eine breite Masse erreichen willst, halt schon nur Sinn, auf diese Headlines zu gehen, die man halt zwangsläufig mitbekommt.
Aber wie sourcest du? Also wie bist du selber einfach dann auf Insta unterwegs, schaust, was gerade abgeht? Hast du Leute, die dir was zuspielen?
Ja, also wir haben mittlerweile auch ein Team für Content. Ich würde sagen, auf Hedge Trading, aber das weißt du noch von mir, einfach weil ich auch eine persönliche Bindung zu dem Content so habe. So, der war okay, das so, hast halt so aufgebaut, ja. Da musst du halt so drüber gucken. fairerweise bin ich eher auf Twitter als auf Instagram, weil das einfach eine schnelllebigere Plattform ist. Das heißt, du kriegst da eigentlich mehr los. Zum Beispiel heute oder gestern war halt jetzt mit diesem Shooter, der diesen Pharma-CEO in den USA abgeschossen hat, da in New York. Ja. Da. Und der wird jetzt irgendwie, glaube ich, irgendwie, ich glaube, es ist noch nicht offiziell, dass jetzt verhaftet wurde, aber eine Person wurde, oder ist sehr naheliegend, dass diese Person der Täter sein könnte, wurde irgendwie verhaftet oder so. Und diese Person war, glaube ich, auch bei der University of Pennsylvania, also auch eine Ivy League Uni und so. Und da gibt es halt da jetzt 1 Million Memes über den Typen, wie er da so ist und so. Das heißt, das ist jetzt ein Thema, das auf Twitter sehr viral geht, aber fairerweise, glaube ich, ist das jetzt kein Thema, was den deutschen Markt oder den deutschen Meme-Markt, deutschen Nachrichtenmarkt ist groß beeinflusst. Mhm. Aber oft ist es halt so, dass du schon da die Trends einfach früher auf Twitter hast als auf Instagram, so 1-2 Tage. Und bei News ist es ähnlich. Das heißt, du hast da irgendwelche Formate oder Vorlagen, die halt auf Twitter trennen, dann eine Woche später auf Instagram. Und das heißt, du kannst da schon eigentlich immer ganz gut gucken, was da so Accounts machen. Und die Nischen sind halt da nochmal tiefer, weil, ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann, glaube ich, jeder selber beurteilen. Aber auf Twitter hast du ja einfach eine viel laxere Content-Policy. Das heißt, du kannst viel mehr posten, viel mehr, du kannst Leute mehr beleidigen oder so.
Ja,
das
ist gut oder was auch schlecht sein kann.
Genau, ne? Das ist halt, bei Memes kann das eher, also kann manchmal gut sein, weil es einfach dann manchmal lustiger ist, aber da merkst du dann schon, okay, das könnte jetzt ein cooles Thema sein, was jetzt irgendwie dann viral geht oder nicht. Das heißt, da kommt eigentlich so das meiste her. Und privat, also würde ich sagen, bin ich auch eher bei so Twitter-Meme-Seiten als auf Instagram. Gut, mittlerweile sind diese allgemeinen Meme-Seiten posten auch einfach viel cross, das heißt, die posten dann auf Twitter und nehmen dann halt die besten Sachen einfach als Screenshot und posten auf Instagram, das geht auch. Das machen halt auch viele große andere, ich sag mal so allgemeine Meme-Accounts, von daher hast du schon eine gewisse Überschneidung zu Instagram.
Ja, verstanden. Aber nimm uns da gerne nochmal ein bisschen tiefer mit. Du hast es gerade auch angerissen, ne? Irgendwie Ampel aus, sitzt in Zypern auf irgendeiner Rückbank und musst irgendwie liefern. Ist ja auch Druck, der dann irgendwie da ist. Wie lange dauert es dann von erster Idee im Kopf, Sketch, bis du es postest?
Also Idee, Umsetzen, Sketch, keine Ahnung, 3 Minuten. Aber das Schwierigste ist ja erstmal auf die Idee zu kommen. Das Umsetzen und Posten ist das Einfachste. Das geht dann gefühlt in einer Minute. Was mir direkt eingefallen ist, ist halt dieses mit den Open to Work von LinkedIn. Das war halt auch ziemlich gut. Mich immer selber loben. Aber das ist halt einfach in dem Moment gekommen. Andere Sachen hat man dann so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich kann ja mal gucken, was ich gepostet habe. Da kann ich ja sagen, was wir uns wie gedacht haben. Ich glaube, das macht Sinn, das so rumzumachen.
Gerne.
Also
Open to Work. Für alle, die es nicht sehen, auf YouTube gerade. Niklas hat jetzt sein Telefon rausgeholt. Genau. Und schaut mal vorbei.
Open to Work, so war klar und das war auch gut. Deutschlands frechster Arbeitsloser war so das Zweite.
Ja.
Weil du hast Arno Dübel, den kennen auch die Leute.
Aber für dich war auch direkt klar, es wird Lindner sein, du machst jetzt keinen Meme über Scholz.
Ja, das stand ja auch schon da, dass das Lindner rausgeschmissen wurde oder irgendwie so oder entlassen wurde, irgendwie sowas. Das macht dann schon Sinn. Oh, fairerweise habe ich auch nur die 2 Memes gepostet. Das meiste kam dann am Tag später. Und da hat man natürlich immer mehr Zeit gehabt zu gucken, was geht so auf Twitter ab, was posten andere Seiten, da kann man sich so mehr, sag ich mal, Inspiration holen. Aber wirklich so, keine Ahnung, in den ersten 10 Minuten war das halt nur dieses Open to Work, dieses Deutschland frechster Arbeitsloser. Ja. Das war relativ obvious. Und allein schon dieses Deutschland frechster Arbeitsloser, das haben ja auch 10 Millionen andere Accounts dann gepostet. Ich glaube, das ist dann so, wenn du so ein Meme-Creator bist, das fällt dir dann direkt auf, wenn du das ein paar Jahre machst. Okay, da ist, keine Ahnung, so ein A, ist ja ein Arbeitsloser, klar nimmst du da Arno Dübel, weil der ist so in der deutschen Meme-Bubble bekannt. Also ich glaube, das ist so, das hatten wahrscheinlich 100 andere Leute auch die Idee, deshalb war das jetzt wahrscheinlich nicht so krass, aber das mit Open to Work macht schon Sinn, weil es halt auch LinkedIn so in dieser Bubble dann quasi war.
Ist das für dich eher ein Ritterschlag oder ärgert dich das, wenn das von Leuten repostet wird, dein Meme?
Boah, also viele Creator regen sich, glaube ich, darüber auf und früher war das auch so, aber es gehört eigentlich dazu. Also im Endeffekt sind es Memes, klar, du kannst da so ein Wasserzeichen drauf machen, das finde ich aber auch mal ein bisschen komisch, weil im Endeffekt Memes ist ja auch, ich sage jetzt mal, im weitesten Sinne auch irgendwie Kunst. Und du inspirierst dich ja eh immer irgendwie. Das heißt nicht, dass du eins das was klauen sollst. Also das so ist nicht cool, weil die ganzen Meme-Seiten sind ja auch untereinander connected. Das heißt, wenn du jetzt von Seite A immer was klaust, dann hast du nicht halt gefühlt alle anderen, weil es halt 10 WhatsApp-Gruppen gibt, wo alle drin sind. Das heißt, wenn du was irgendwie 1-1 klaust, dann frag vorher und gib dem Typ Credit, markier den. Das ist dann fair. Das ist so, sage ich mal, so dieser der Ehrenkodex, sag ich mal, was man so untereinander macht. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, siehst, was ist denn da ein gutes Beispiel? Ah, genau. Irgendjemand postet jetzt was zu Weihnachten, hat irgendeinen Spruch. was gibt's denn hier zum, ich habe hier so ein Bild gemacht, wenn BWL-Branche Schuhe wären, dieses Format, ich glaube, das haben auch so Städte in den Seiten gemacht, wenn irgendwie Stadtteile Schuhe wären. Ja. Da habe ich gedacht, okay, das passt ja voll, da kann ich das in BWL-Jobs machen. Das ist dann sowas Klassisches, sowas, ich glaube, du lässt dich inspirieren von der Seite, das ist nicht geklaut, weil im Endeffekt machen das dann 10 andere Seiten auch hin und her. Aber das ist so wahrscheinlich so der Standard, wie so ein kreativer Prozess dann oft abläuft. Und das heißt, das ist so oft, was man einfach macht. Du guckst ja Content an und denkst, okay, wie kann ich vielleicht diesen Witz oder was daraus für deine Bubble machen, weil die meisten erfolgreichen Meme-Seiten sind ja auch immer in einer Bubble, was halt ganz cool ist, dass du dir halt immer dann auch heute von anderen Bubbles angucken kannst und siehst, okay, was funktioniert da und wie kann ich das halt für meine Bubble machen. Ich glaube, das ist so das Hauptdinge. Jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich beantwortet wurde bei der Frage.
Wie lang ungefähr so der Prozess
lang,
ist, wenn du es tracken müsstest jetzt, wenn du mir jetzt eine Zahl sagen müsstest.
Ja, also es kommt voll drauf an. Jetzt, das war relativ schnell, weil wir auch wussten, okay, also du musst da halt jetzt irgendwie auch in den nächsten 10, 15 Minuten liefern.
Ja.
Aber jetzt sonst, es kann sein, dass du manchmal in einer, keine Ahnung, 10 Minuten 10 Ideen hast. Kann auch sein, dass du manchmal 3 Tage lang nur Scheiß-Ideen hast. Und dann schiebst du so ein bisschen vor dir her. Also das ist halt das, wo immer so kreativen Arbeiten, du kannst das schwer systematisieren. Das ist nicht, sag ich mal, wie so eine der normale BWLer-Job, du hast jetzt eine Excel, du machst irgendwie, steckst X rein, hast Y raus, du hast immer eine gewisse Randomness. Was auf der einen Seite cool ist, weil es immer anders ist, auf der anderen Seite ist es halt auch immer schwer planbar. Also klar, du kannst es mit Personen dann skalieren, dann so ein Sparring, okay, du hast, sag ich mal, hier so einen Witz, weißt, okay, da ist irgendwas, aber das ist noch nicht geil, die Formulierung ist nicht geil, man kann es anders aufbauen, dann guckst du mit 3, 4 Leuten, spielst du so die Bälle hin und her. Das funktioniert eigentlich, würde ich sagen, ganz gut. Aber es ist immer noch nicht so, dass du dann, wenn du das, sag ich mal, so ein System hast, dann trotzdem sagst, okay, du hast jetzt jeden Tag einen geilen Post. Ich glaube, dass das funktioniert auch fairerweise nicht. Ich glaube, das funktioniert auch in keiner kreativen Branche, egal ob du jetzt irgendwie, weiß ich, Musiker bist oder was anderes. Du hast einfach manchmal Lieder, die sind besser, die sind schlechter. Klar, fairerweise, ab einem gewissen Level muss halt schon die Varianz muss kleiner werden, dass du sagst, okay, jetzt nicht jedes Lied oder jedes Meme ist eine 10 von 10, aber immer so eine 7 bis 8 von 10, dass du jetzt keine totalen Fails hast. Ich glaube, das können wir auch ganz gut. Also ich kann schon sagen, was jetzt eher gut ankommt, was nicht, was schlecht ankommt. Das heißt, dass man jetzt nicht irgendwelche kompletten so Kröten postet, die halt dann, keine Ahnung, keine Likes bekommen, nur so 100 Likes oder so bekommen. Ich glaube, das kriegt man schon hin. Und wenn das mit ihm gepostet ist, kann ich dir eigentlich auch mittlerweile schon echt gut nach 10 Minuten sagen, wie viele Likes das nach 24 Stunden hat. Also wenn das dann einmal so angelaufen ist, 15 Minuten, dann kann ich auch sagen, okay, das performt dir so und so, das wird halt eher, keine Ahnung, dann von der Performance eine 8 von 10, eine 9 von 10, eine 10 von 10 oder eher eine 7 von 10 oder so. Ich glaube, das geht dann schon ab dem Zeitpunkt, wo es gepostet wurde. Aber ja, du hast die Randomness immer drin.
Mhm.
Ja.
Du hast gerade so ein bisschen angesprochen, hast gesagt, es ist schon ein bisschen Kunst, es ist was Kreatives. Es ist manchmal, es ist auch ganz klar Satire, was du machst. Findest du, es ist nur witzig oder ist es auch so ein bisschen unterschwellige Kritik manchmal?
Boah, manchmal ja, manchmal nein. Also, ja, doch, wahrscheinlich schon. Aber das Coole ist ja, dadurch, dass ich oder auch die meisten Leute halt irgendwie im Team aus der Bubble kommen, ist es halt irgendwie so Witze oder Kritik von der Bubble über die Bubble, ist nicht so, dass unsere Externe auf einen zeigen. Ich glaube, das ist halt immer auch wichtig, dass, also klar, natürlich, wir machen uns auch über andere Bubbles lustig, aber du musst halt, wenn du dich über andere lustig machst, dich auch über dich selber lustig machen. Das ist halt, glaube ich, sehr einseitig, dass du halt da so eine gewisse Balance hast. Ich glaube, würde ich mal behaupten, dass das ganz gut klappt. Es gibt jetzt eigentlich kaum Hate.
Ich fand einen Kommentar, ich glaube, der war unter einer der letzten, wo du auch selber mit drauf warst. Ich glaube, unter einem Interview mit Manuel, wo einer geschrieben hat, Hedgeweine sieht genauso aus, wie ich mir Hedgeweine vorgestellt habe.
Ja, ich glaube, das ist sehr was Gutes, würde ich sagen.
Nee, genau, ist ja genau das, was du ansprichst, ne, dass du halt auch so wahrgenommen wirst, als ob du aus der Bubble kommst.
Ja.
Als wenn jemand von draußen jetzt drauf zeigt und sagt, alles scheiße, was in der BWL-Bubble passiert.
Ja, voll. Ich glaube, das ist halt irgendwie wichtig. Ja, genau.
Kommen wir mal weiter. Und zwar hast du es am Anfang auch schon gesagt, ist natürlich nicht nur deine Hedge4Handing-Seite. Dazu zählt ja auch Deutscher Jungadel zum Beispiel. Dazu hast du einen YouTube-Kanal, du hast Newsletter, wo du mit partizipierst. Du hast ja sozusagen aus einem Meme-Account, die jetzt hier mehrere Standbeine aufgebaut, die aber auch, kann man ja auch so sagen, deinen Lebensunterhalt finanzieren. Erzähl doch mal, du hast gesagt, es war am Anfang ein bisschen random, aber wie kam es zur Monetarisierung und wie genau ziehst du das auf?
Genau, also wie kam es dazu? Also ganz am Anfang haben mich einfach Firmen angefragt und ich dachte, okay, cool, wenn die mir jetzt
Geld dafür geben, dass ich jetzt für, keine Ahnung, XY Werbung mache. Und das sind halt coole Firmen, die ich auch genutzt habe. Das waren schon große Broker damals 2021, die man halt kennt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Namen nennen darf, aber schon, so sage ich mal, die man auf seinem Handy hat. Dann dachte ich, okay, ich nutze das Produkt ja eh. So, warum nicht dafür Werbung machen? Ist ja voll cool. Und dann hat es halt immer von da an, ja, ist es quasi größer geworden. Was dann aber eigentlich schnell, weil mein Ziel war jetzt nicht irgendwie Influencer oder Creator zu werden, weil ich glaube, das ist ja irgendwie schon cool. Aber ich hatte immer das Gefühl, das ist so sehr kurzfristig, ne? Das ist wie so eine Sportlerkarriere. Du kannst dann irgendwie 3-4 Jahre im Hype sein. Und ich habe ja auch eine normale Karriere gehabt, die ja auch jetzt nicht unerfolgreich, also ich war noch im Studium, aber ja. Ich sag mal, ich hatte ganz gute Voraussetzungen, auch eine normale, gute Karriere zu machen. Mit jetzt guten Abitur, guten Unis. Ne? Also ich würde mal sagen, mein CV auch für diese, ich war halt eher so in der Startup-Bubble, war da jetzt auch. Also ich hätte auch dann bei einer anderen Firma einsteigen können. Deshalb hatte ich auch gewisse Opportunitätskosten, dass ich sage, okay, wenn ich es dann mache, muss ich es irgendwie lohnen. Oder ich muss irgendwie so eine größere Vision da drin sehen, da jetzt irgendwas aufzubauen. Fairerweise wollte ich eh eigentlich langfristig immer unternehmerisch tätig werden. Ich glaube, der ideale Plan wäre gewesen, du arbeitest erstmal 3, 4, 5 Jahre und machst es dann. Aber manchmal kann man ja Sachen nicht so beeinflussen. Ja. Und was dann eigentlich jetzt eher das Ziel ist, mit Hedge for Henning, was wir machen, was ich angesprochen, also wir haben mit Instagram gestartet, dann irgendwann kam der YouTube-Channel hinzu, der Teil von Funk ist, also Teil vom Öffentlich-Rechtlichen, das heißt, den können wir auch nicht monetarisieren oder so. Mittlerweile ist das auch eine Produktionsfirma seit ein paar Wochen erst. Und das heißt, wir produzieren für den Öffentlich-Rechtlichen das Format und perspektivisch ab nächstes Jahr noch andere Formate für auch andere Medienpartner. Und dann halt sowas wie Hedge for Henning aus der Meme-Seite halt dann auch irgendwie eine, ja, ich glaube, den Case, den wir machen wollen, gibt's so nicht, aber meine Vision wäre da eher eine Wirtschafts-Infotainment-Brand. Ich glaube, das ist so ein fancy Wort, was das ganz gut beschreibt. Also jetzt kein klassisch reine Infobrand wie jetzt ein Finanzfluss, der sehr seriösen Content macht, dass das wirklich zu uns passen, also nicht, wo wir herkommen, aber eine Brand auf den verschiedenen Plattformen, jetzt Newsletter, YouTube etc., oder Instagram, wo man halt schon unterhalten wird, also du hast diesen Comedy- oder Unterhaltungsaspekt, der im Vordergrund steht, aber auch gleichzeitig du coole Videos machst oder Info-Content machst. Ich habe es mit Videos gesagt, weil ich glaube, YouTube beschreibt es ganz gut. Das heißt, wir haben da Dokus, Reportagen, Video-Essays, ist da so das Wort für so YouTube-Videos, die halt irgendwie informieren, weil wir irgendwelche Unternehmen oder Unternehmer so porträtieren und beleuchten. Das heißt, du lernst was. Auf der anderen Seite ist es halt auch lustig mit Memes. Das ist so wahrscheinlich das oder den Newsletter so vom Wording. Das heißt, wir haben auch Infos. Aber du hast schon redaktionellen, journalistischen Content in der Art und Weise, aber bringst halt irgendwie cool rüber. Das wäre, glaube ich, so eher die Vision, daraus was zu bauen. Und warum wir das machen, ist einfach, okay, weil am Anfang gesagt, ich wollte halt irgendwie einen unternehmerischen Case daraus machen, was die meisten Finanzinfluencer da so machen oder viele, ist halt irgendwie sowas wie Coaching. Also ich kann immer so also nicht jedes Coaching ist unseriös, aber ich würde sagen, schon viele können dann unseriös sein oder gehen dann so in diese Shady-Ecke. Da habe ich mich da jetzt nicht so gesehen und fairerweise, was würde ich den Leuten auch erzählen? Also, ich kann jetzt nicht sagen, wie du reich bist, wir sind ja nicht reich. Das ist halt so, macht jetzt da auch keinen Sinn. Man könnte irgendeine andere D2C-Brand machen, eine Modemarke oder irgendwas, aber passt jetzt auch nicht zu 100%. Also da das perfekte Product, dass man jetzt sagt, man macht jetzt in seiner Community irgendwie Unternehmen XY, habe ich jetzt noch nicht gefunden. Deshalb macht da Medien meiner Meinung nach aktuell noch am meisten Sinn. Und da hast du eigentlich auch sehr interessante Trends, weil auf der einen Seite, dadurch, dass wir halt mit privaten, also auch öffentlichen Medienhäusern zusammenarbeiten, würde ich sagen, hat man da ganz guten Einblick. Du hast, wenn du dir jetzt klassische Legacy-Medien anguckst, im Wirtschafts- oder Finanzbereich, schaffen die es eigentlich nicht, die junge Zielgruppe zu targetieren. Also jung meine ich Leute unter 40. Die sind halt noch sehr, sehr stark von ihren Zeitungen getrieben oder von ihrer Webseite, aber sind halt null Social First. Und ich glaube, da hast du jetzt eine ganz gute Chance, halt irgendeine Social First halt Brand bei uns dann halt irgendwie so Infotainment, also mit halt Unterhaltung und Infos aufzubauen, um das halt einfach halt abzudecken, diesen Markt, der halt momentan nicht bedient wird. Und wir dann natürlich auch von unserem Background, von der Connections das ganz gut irgendwie machen können, weil wir sind halt schon irgendwie so halb in dieser Bubble drin. Und dieser Markt wird halt meiner Meinung nach auch mehr steigen, plus dann natürlich auch mit der Produktionsfirma halt auch das auch noch mit abdecken, dass du halt dann für die Medienhäuser YouTube-Formate baust, Dokus baust etc., also Longform-Video-Content da auch erstellst. Und ich glaube, das ist ein sehr interessanter Markt, weil halt, wie gesagt, die Medienbranche gerade aus dem Umbruch ist, durch halt Social Media und Content-Creator und gerade dieser Finanz- und Wirtschaftsmarkt noch sehr, sehr konservativ ist. Das heißt, da hast du noch mal mehr Opportunities. Plus, es gibt halt keine Infotainment-Brand. Es kann einen Grund haben, warum es das nicht gibt.
Kann ja sein, dass es keiner cool findet, aber ich finde, man kann es zumindest mal versuchen, das dann irgendwie aufzubauen. Ich würde sagen, der erste Case ist wahrscheinlich so Morning Brew in den USA. So, die gehören ja mittlerweile auch zu Business Insider, zu Axel Springer. Wobei die ja auch als Newsletter gestartet sind und fairerweise ist es jetzt kein Infotainment-Produkt. Die haben ja auch verschiedene Formate mittlerweile. Das heißt, die haben zum Beispiel Good Work, das ist ein YouTube-Channel von denen, der ist dann auch lustig und informativ. Aber der reine Newsletter ist ja jetzt nicht so auf lustig groß geschrieben. Das heißt, das ist wahrscheinlich was, was so im ehesten rankommt von so einer, keine Ahnung, Infotainment-, Wirtschafts- oder Finanzbrand. Aber auch nicht 100% das, was wir eigentlich dann machen wollen.
Ja. Also ein bisschen auch wie die Jungs, ich weiß nicht, ob du die kennst, den Paul und den Gregor vom Morning Crunch.
Ja, mit denen sind wir, die machen ja den Newsletter connected. Genau. Wobei der Case, glaube ich, ein anderer ist. Also die machen ja eher so das deutsche Axios, also halt ein Newsletter, ich sag mal Imperium aufbauen in verschiedenen Nischen. Wir wollen halt nur in unserer Nische bleiben, weil über andere Nischen kenne ich mich nicht mit aus.
Ja.
Und wir haben halt diesen Unterhaltungsaspekt, der uns, glaube ich, da, ja, unser USP ist verglichen zu jetzt so Leuten, die halt klassischen, normalen, redaktionellen Inhalte machen. Und halt auch erstmal Newsletter first, was bei uns auch nur ein Teil des Portfolios ist. Also wir wollen eigentlich eher eine allgemeine Brand bauen mit halt Newsletter, YouTube, Instagram etc. Dass du halt verschiedene Formate auf verschiedene Plattformen hast. Ich glaube, am Donnerstag gehe ich mit Paul.
Sehr gut.
Ja, bin ich mit Paul unterwegs.
Sehr gut.
Die kennen wir auch. Weil natürlich der Newsletter auch, ja, ich würde, also ähnlich klingt immer so komisch, aber es ist ja schon irgendwie ähnliches Produkt in der ähnlichen Nische und da haben wir eigentlich ganz gute Insights, die man dann teilen kann. Also was die ja zum Beispiel bei E-Mail machen, was sie dann bei WhatsApp machen, dass man sich da ganz gut austauschen kann. Von daher sind wir eigentlich ganz gut connected. Der Chris, der bei uns den Newsletter hauptverantwortlich macht, hat nochmal mehr als ich, einfach weil er halt mehr daily in dem Newsletter-Business drin ist. Also ich schreibe den Newsletter nicht, ich mache quasi mehr oder weniger das Growth, das Marketing, die Werbung.
Ja.
Es sitzen andere Leute dran, die halt den Inhalt vom Newsletter logischerweise machen. Genau.
Genau, grundsätzlich hast du gerade gesagt, ich glaube vor allem, wenn man bei euch schaut, ist wahrscheinlich auch follower-technisch da eine Überschneidung. Du hast es gerade einmal angesprochen, dass du die Menschen erreichst, die nicht mehr klassisch Zeitung lesen. Wir sind tatsächlich gar nicht im Detail bisher darauf eingegangen. Zeichne doch mal ganz kurz grob deine Zielgruppe. Wer ist so der typische Hedge4Henning-User, der deinen Content konsumiert?
Also der durchschnittliche Hedge4Henning-User ist auf jeden Fall männlich, zu 85%. Vom Alter her 26, hat Wirtschaft studiert, ist so eigentlich ein klassischer Henry, also High Earner, Not Rich Yet. Also
auch schon mal alle, gehört, ja.
Bitte?
Auch schon mal gehört, ja.
Ja, also quasi alle Banker, Berater, Leute so aus der Bubble, in dieser, ich sag mal, typischen High-Performance-BWL-Berufen. Interessanterweise auch gar nicht so wenige Juristen. Also wir haben schon auch eine gute Proportion an Juristen, wahrscheinlich dann auch aus dem Wirtschaftsjuristenbereich, nennt man das so? Also Wirtschaftskanzleien oder sowas halt aus der Bubble. Aber die meisten sind halt schon Wirtschaftswissenschaftler, vom Studium-Background zumindest her. Und das heißt so Ende 20er sind so die meisten. Also eigentlich reicht mal vom Profil ähnlich wie ich, vom Alter und vom Background wahrscheinlich, halt nur dann im Angestelltenverhältnis eher. Wobei wir haben auch relativ viele Unternehmer,
okay,
oder auch Leute, die halt in der Startup-Bubble arbeiten. Ich habe aber, es ist doch fairerweise dann, wenn du jetzt...
Ist dem geschuldet, dass man sich mit Finanzen auseinandersetzt, auf jeden Fall.
Genau. Ich glaube, wenn du was Wirtschaftliches studierst, bist du schon mal im Unternehmertum nicht ganz abgeneigt. Wenn du noch jung bist, kannst du auch irgendwie Risiken eingehen. Von daher, glaube ich, gibt es schon wahrscheinlich tendenziell heutzutage mehr selbstständige Unternehmer unter 30 als vielleicht noch vor 20, 30 Jahren, weil natürlich auch durch Internet und so die Möglichkeiten einfacher ist. Es gibt auch viel mehr Geschäftsmodelle, die man einfach auch mal so nebenbei testen kann und dann kann das so nebenbei dann aufgebaut werden. Deshalb würde ich sagen, haben wir da auch eine große Followerschaft an Selbstständigen oder Unternehmern.
Mhm. Niklas, kommen wir mal so ein bisschen zu deinen persönlichen Finanzen oder deine Finanzstrategie. Ich meine, wir sind ja ein Investment-Podcast. Wir haben jetzt einmal ausführlich gehört, wie du das alles aufgebaut hast, was du tagtäglich machst und lebst. Wie investierst du denn persönlich? Also bist du eher risikoaffin, bist du eher so risikoavers, legst du Wert auf Sicherheit?
Ich bin, glaube ich, tatsächlich sehr risikoaffin. Mhm. fairerweise, glaube ich, muss ich es aber ändern, weil in der Vergangenheit war es halt immer so, also ich hatte nicht viel Geld und ich war halt Student. Ja. So, das heißt, ich hatte jetzt wenig Downside, wenn ich jetzt einmal Geld verliere. Ich hätte immer noch Eltern gehabt, wo ich dann sogar da einziehen können. Von daher, glaube ich, kann man in der Lebensphase sehr bullig sein. Und natürlich auch, wenn ich 21 bin, habe 1.000 Euro. Klar, wenn ich das verliere, ist das viel Geld vielleicht für 21. Aber im Endeffekt, keine Ahnung, 5 Jahre später verdienst du das ja. Also sind 1.000 Euro, die bringe ich jetzt nicht auf die Straße so. Von daher habe ich schon früher viel ausprobiert. Mittlerweile, also eigentlich seit, ich habe 1,5 Jahren oder 2 Jahren oder ja, 1 bis 2 Jahren, kaufe ich gerade gar nichts mehr. Eigentlich aus dem Grund nur, weil ich mein ganzes Geld in der Firma habe.
Ja.
Es macht für mich aus 2 Gründen keinen Sinn. Erstens ist natürlich die Rendite in der Firma größer als bei gefühlt jeder Aktie. Also klar, nur nicht über jede Aktie. Wenn ich Nvidia Aktien gekauft hätte, wahrscheinlich nicht so. Oder ja,
klassisch Private Equity, sind wir beim Thema.
Genau. Und auch sowas Fokustechnisches. Also ich finde das immer cool, nur ich verrenne mich dann. Wie bei Politik. Ich finde so Sachen interessant, aber ich beschäftige mich dann zu viel damit. Da sind wir dann einfach, also erstmal direkt den Fokus, das ist halt irgendwie 1-2 Stunden am Tag, dich damit beschäftigst, aber auch so mental. Weil ich habe das jetzt schon wieder gemerkt mit Krypto. Ich habe 2017 Krypto gekauft in der Schule noch. Das war damals auch nicht viel Geld. Das habe ich aber nie verkauft, das habe ich immer noch. Und ich kenne mich auch viel zu wenig eigentlich mittlerweile mit Krypto aus, dass ich da irgendwas nachkaufen könnte oder so. Deshalb sage ich, okay, ich lasse das da. Aber natürlich jetzt so in den letzten Wochen ist es wieder abgegangen. Ich merke dann schon, dass ich dann da so ein, zwei Mal die Woche ins Portfolio gucke und denke, okay, was geht jetzt hier ab? Obwohl es ja im Sinne kein reelles Geld ist, weil das halt einfach auf einer Wallet ist, die ich nicht anfasse und die ich auch gar nicht verkaufen will. Aber trotzdem macht das was mit mir. Und deshalb finde ich, hat das so einen Fokusverlust bei mir. Das hat mich nicht damit beschäftigt aktuell. Weil ich halt meinen Fokus gerade auf was anderes setzen will. Aber perspektivisch gebe ich dir recht. Meine ideale Strategie wäre halt ja, ein klassisches ETF-Portfolio so auf Sicherheit mäßig zu machen und dann noch ein Portfolio. Ich brauche auch ein aktives Portfolio. Mir macht das Spaß dann, wenn ich mich beschäftige, irgendwie manchmal Einzelaktie zu haben oder so. Gar nicht, weil ich mir groß einrede, ich schlage jetzt den Markt oder so. Wahrscheinlich ist das eher das Gegenteil. So, ne? Ich verliere halt mehr Geld als der Markt. Aber ich finde das trotzdem cool. Du hast einfach Spaß. Keine Ahnung, wie andere wahrscheinlich irgendwie. Ja, mit Sportwetten ist jetzt ein weiter Begriff. Aber ich sag, im Endeffekt finde ich es schon cool, dann in Einzelaktien zu gehen, mal eine Option oder Zertifikate oder so zu holen. Oder auch so voll die Nischeninvestments zu machen. Ich glaube, fairerweise, was ich super spannend finde, ist halt schon so dann, ja, kann man das aktives Investieren nennen. Also zum Beispiel auch so eine Immobilie finde ich cool. Also hast du Steuervorteile und du bist halt auch irgendwie unternehmerischer. Du kannst an der Immobilie mehr ändern, als jetzt, wenn ich mir jetzt für, keine Ahnung, 50.000 Euro Apple-Aktien kaufe.
Ja, wird schwierig mit ändern da was.
Genau, deshalb finde ich da irgendwie so Immobilien super interessant, aber auch dann direkte Beteiligung. Also jetzt in dem Fall in Berlin der Startup-Bubble, dass man sich an Firmen beteiligt, Angel-Tickets schreibt, das finde ich sehr, sehr cool, weil ich treffe mich halt auch fairerweise viel mit Leuten, die coole Ideen haben und finde das auch irgendwie geil. Also ich mag es immer, mich mit Leuten zu unterhalten, die was Verrücktes im Leben machen, sage ich mal. Wahrscheinlich wie, wenn ich jetzt keine Memes machen würde, mit jemandem treffen, der hauptberuflich Memes dann irgendwie im Endeffekt machen würde, sondern dadurch finde ich das voll interessant und wird das irgendwie, keine Ahnung, finde ich irgendwie cool, so in so exotische Sachen zu investieren. Fairerweise ist aber, glaube ich, dann auch bei Angel-Tickets, weil ich wieder die Rendite ist. Also deshalb würde ich immer auf jeden Fall einen Batzen, den Großteil in irgendwas ja langfristiges machen, wie jetzt zum Beispiel ETFs oder halt auch mich an PEs oder VCs beteiligen. Ich glaube, VCs ist auch nochmal cool. Ist ja im Endeffekt auch nur eine Unterform von Private Equity.
Ja.
Dass du halt da auch nochmal diesen Innovationsansatz hast, aber es gibt super viele spannende, glaube ich, PEs oder Fonds und Strategien, also immer auch mit Leuten, die ich kenne, die in PE arbeiten, ich finde es immer super interessant, weil es dann auch eigentlich ja PE auch sehr unternehmerisch ist, deshalb glaube ich, macht das schon Sinn, halt zum gewissen Teil sich daran zu beteiligen. Ja, genau.
Ja, besser hätte ich es auch nicht sagen können. Ich meine, wir sitzen ja hier im Private Market Podcast und das ist ja genau das, wofür wir stehen.
Hast du denn da, also wenn wir jetzt zum Beispiel über eure Produkte reden, hast du da irgendwie so eine Art Lieblingsprodukt, wo du sagst, das findest du besonders cool aus XY-Sicht, dass du sagst, okay, das ist vielleicht auch was anderes. Und das finde ich ja auch mal bei PEs spannend, dass sie halt verschiedene, also zum Beispiel, ihr habt einen Infrastructure-Fonds oder so, aber es gibt ja zig Millionen Strategien von verschiedenen Fonds oder wie Investmentschwerpunkte. Ja. Und das finde ich halt da auch immer so spannend, dass du halt da eigentlich ähnlich wie bei Startups dann auch sagen kannst, okay, die machen jetzt, also die aggregieren Zahnärzte oder so. Okay, das machen wahrscheinlich viele oder so. Aber es scheint ja gut zu funktionieren, weil es so viele machen. Aber genau, sowas finde ich auch eigentlich immer spannend, allein schon das zu hören, darüber zu reden.
Also grundsätzlich, was mein Lieblingsprodukt ist, ist ganz klar. Also wir haben ja einen Private Equity Fund auf der Plattform von der UBS. Ist ein Secondary Fund, was es in dem Sinne spannender macht, weil du nicht diese klassische J-Curve am Anfang hast, ne, dass das Geld quasi erstmal weniger wird, weil rein investiert wird, sondern quasi bestehende Beteiligungen übernommen werden. Was ist für den Einstieg, glaube ich, auch gar nicht so schwer macht, erstmal um in das Thema reinzukommen. Deswegen finde ich das Produkt sehr, sehr, sehr spannend. Habe ich auch persönlich tatsächlich in meinem Portfolio. Plus finde ich die Eigenschaft super, dass es halt jetzt nichts ist. Du hast gesagt, du bist da ein bisschen mehr Liebhaber und willst gerne irgendwie tiefer gehen, irgendwo rein, vielleicht Einzelinvestments machen. So, da bin ich gar nicht so der Freund von. Es gibt ja einfach unterschiedliche Ansätze, wie man sein Geld anlegt. Ich bin eher so der breit gestreute ETFs, aber dann auf der anderen Seite auch breit gestreut gerne im PI-Bereich. Also der Fonds, den wir haben, der ist halt breit diversifiziert, ne, komplett weltweit.
Mhm.
Und hast halt dann im Idealfall halt kein Klumpenrisiko drin. Ich weiß tatsächlich, dass Robin, du hast, wenn du es ansprichst, sicherlich im Podcast auch schon ein paar Mal gehört, der liebt Infrastruktur. Der findet Infrastruktur persönlich ziemlich geil. Da hast du dann immer so eine Korrelationsgeschichte zum Kapitalmarkt drin. Mich persönlich holt Private Equity generell ab, weil ich es einfach spannend finde, so wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, ne? Dein bestes Beispiel. Du sagst, okay, du bist am meisten beteiligt an deiner eigenen Company. Da haben die Leute nicht sofort im Griff, ah ja klar, der Private Equity, sondern ja, es ist halt seine Company.
Ja, genau, ja? So kann man es sehr gut beschreiben.
Und das ist halt alles so ein Thema, was gerade auch so ein bisschen im Wandel ist. Aber ich denke mal, deswegen macht es das auch spannend. Und also das ist mein Lieblingsprodukt. Da bin gespannt. Wir werden jetzt diesen Monat vermutlich noch zwei weitere PI-Fonds auf die Plattform bringen. Ob die den ablösen können, wird sich zeigen.
Ja, vielleicht um es nochmal zu systematisieren. Ich glaube, ich würde, wenn ich, sage ich mal, in ein, zwei Jahren oder so, nächstes Jahr, Zeitpunkt X, anfangen würde zu investieren, weil mein Fokus immer noch mental auf der Firma ist, würde ich mich ja auch dann irgendwas investieren, wo ich so wenig Fokusverlust, sag ich mal, wie möglich habe. Das wäre dann sowas wie du es eigentlich gesagt hast, du hast einen ETF, aber hast auch ein paar Private-Sachen als Beimischung. Ich glaube, das ist sehr gut. Wenn ich dann an dem Zeitpunkt bin, dass ich wirklich mehr Zeit in meine Investments rein nehmen will und will mich auch aktiv damit beschäftigen, dann würde ich, glaube ich, wieder eher in Einzelaktien gehen, also noch on top zu dem ganzen anderen, das ganze andere dazu nehmen. Ich glaube, fairerweise, ich bin aber auch an vielen Sachen interessiert. Das heißt, ich würde auch viel ausprobieren, das mal ein, zwei Jahre machen, dann gucken, wie es läuft. Zum Beispiel, ich habe eben gesagt, Immobilien finde ich spannend. Stelle ich mir cool vor, aber kann ja auch sein, wenn ich dann meine erste Wohnung irgendwann mal kaufe. Und dieser ganze bürokratische Aufwand oder so, oder mit den Mietern, keine Ahnung, dass ich gar keinen Bock darauf habe, dann trotzdem wieder sage, okay, das war zwar cool, mal gemacht zu haben, aber das ist es halt nicht für mich. Deshalb finde ich es einfach spannender, viele Sachen auszuprobieren.
Ja, ich glaube auch, gut, dass du es ansprichst. Ich glaube, das ist einfach sich so ein bisschen immer so der persönliche Horizont irgendwie manchmal meint, auch einfach ändert.
Ja.
So, ne? Also da ändert sich dann auch das Portfolio, ne? Also wenn ich mir überlege, okay, wie ich angefangen habe irgendwie, waren super viel Einzelaktien drin, so Nachgang, totaler Quatsch irgendwie. Also du hast halt auch, ne, auch irgendwie als Student angefangen, hast du ja auch gar nicht jetzt, sag ich mal, das Geld, dass das da wirklich irgendwie signifikant irgendwie einen Unterschied macht.
Ich hatte gar keinen Plan. Also ich hatte noch Finance und dachte, okay, ich kann jetzt hier die Bilanz lesen, analysieren und sehe da was. Am Nachhinein dachte ich dann auch so, wenn ich dann ein halbes Jahr später drauf höre, ja, ich habe gar keinen Plan, was ich da jetzt irgendwie analysiert habe oder weil ich dann diese Bilanz gelesen habe.
Ja.
Das war dann auch, also bei mir war das dann immer so, dass ich dann immer dachte, ich habe mehr Ahnung von was, als ich tatsächlich hatte. Und dann, ja.
Ja, absolut. Ich meine, und nachweislich gibt's ja genug Studien, dass ETFs oder zumindest breit diversifizierte Fonds das auch einfach schlagen als das einzelne Stockpicking. Aber ist natürlich auch jeden für sich selber überlassen. Ich kann auch die Leute verstehen, die da ein bisschen Liebhaberei drin sehen und da sich gerne täglich mit beschäftigen und die Aktien analysieren.
Voll.
Niklas, kommen wir mal so langsam zum Abschluss. Wir haben jetzt über deinen Werdegang gesprochen, was du planst mit der Marke. Wenn man dich jetzt so fragt, vielleicht aber auch erst in 5 bis 10 Jahren, würdest du den Weg, den du gegangen bist, genauso nochmal machen?
Rückfrage. Könnte ich mir das so ausmalen, meine Karriere? Oder geht es so, okay, ich bin jetzt, keine Ahnung, Zeitpunkt X und ich kann nur denselben Weg gehen oder um was anderes? Oder?
Lass mal Standpunkt jetzt machen.
Okay. Ja, wenn ich dasselbe machen würde, dann glaube ich schon. Einfach weil, im Endeffekt, also ich bin ja noch jung. Ne? Ja. Das heißt, selbst wenn ich das jetzt ein, zwei Jahre versuche und denke, okay, Media Company,
Infotainment Brand. Das ist halt nicht so.
Ist auch keine einfache Bubble. Also Media ist hart.
Ja, voll. Es ist jetzt kein krass wachsender Markt. Es ist halt eine etablierte Branche, die sich aber sehr krass umstrukturiert. Ja, also gibt es immer Chancen und Risiken, aber ich finde es schon immer cool, einfach mal was zu machen. Und ich meine, im Endeffekt, ich habe viele Ideen. Ich habe, wenn ich es halt in ein, zwei Jahren sage, okay, so, merkt nicht, was man dann machen kann, kannst du ja auch allein schon mit der Community so viele andere Sachen ausprobieren. Also eigentlich wäre, glaube ich, mein idealer Case, wenn ich mir eine Startup-Idee aussuchen würde, würde ich irgendein SaaS-Tool oder eine Plattform am besten in der Creator-Economy bauen. Ich finde, aber ich habe nicht die perfekte Idee, das ist nämlich das Problem, wo ich sage, okay, also ich finde Creator-Economy super cool oder ja. Creator-Economy / New Media, das schmilzt ja auch so miteinander rein, weil erstmal habe ich jetzt Erfahrung in der Branche, ich finde die Branche super spannend und da tut sich auch viel, aber was wir jetzt machen, eine Medienbrand aufbauen, ist ja kein Startup-Case, ist ja kein krasser Tech-Case. Also wenn man da irgendwas findet, was cool ist, vielleicht auch für Creator, wäre das sowas, was ich sagen würde, das würde ich auf jeden Fall ausprobieren. Aber im Endeffekt, ich glaube, ich hätte jetzt trotzdem kein Problem, jetzt irgendwie, wenn ich sage, in zwei, drei Jahren, so, ich habe keinen Bock mehr darauf, ich würde jetzt irgendwie trotzdem noch einen Job bekommen. So. Was halt sehr, sehr cool ist, finde ich halt tatsächlich die Connections. Also wirklich, mit was für Leuten ich dann auf wöchentlicher Basis zu tun habe, schreiben, mit denen ich mich treffe, ja. Und die auch zu mir kommen und mir dann auch irgendwie das, ja, wie sagt man das, wertschätzen oder die halt einfach das cool finden, was ich mache und mich dann irgendwie da so einladen oder so. Das finde ich schon sehr, sehr krass, hätte ich selber nicht gedacht. Und das, ich glaube, im Endeffekt dieser ganze Netzwerkgedanke ist halt da nicht zu unterschätzen. Wahrscheinlich auch langfristig, was der dann für die nächsten 10, 20 Jahre machen kann, wenn man die Leute jetzt irgendwie kennt. Von daher fair würde ich auf jeden Fall so machen. Die Frage ist ja natürlich auch, also man wusste ja damals nicht, wohin das geht. Das war jetzt nicht so geplant. Also ich dann irgendwann mit 19 da saß und dachte, ich mache jetzt eine Meme-Seite, weil dann kann ich 5 Jahre später Christian Lindner treffen oder so zum Beispiel. Es ist ja, hat sich ja alles so ergeben und das ist ja jetzt immer noch so. Also das ist ja ein sehr neuer Markt, eine neue Branche. Das heißt, irgendwie, das kann in einem halben Jahr, einem Jahr schon wieder ganz anders aussehen. Allein schon dieses Jahr, was sich da auch tut in der Werbewelt, in der Branche, du merkst halt jetzt schon, okay, auch viele traditionelle Player haben halt irgendwie auch mittlerweile mal irgendwie Social Media entdeckt, dass die jetzt auch anfangen, da was zu machen oder auch denken sie, okay, andere Marken sind ja 5 Jahre einfach weiter vorne gewesen.
Absolut. Also
da tut sich einfach viel. Ja, deshalb, da gibt es, glaube ich, einfach noch viel, was man ausprobieren kann und wie gesagt, wenn nicht, kann man auch, glaube ich, dadurch, dass man halt die Reichweite hat, die Community hat, kann man auch da andere coole Sachen machen.
Ja, wir haben tatsächlich gar nicht drüber gesprochen. Deine Company ist komplett bootstrapped, oder habt ihr da VC
drin? Nee, also wir haben keine Investoren. Das sind eigentlich verschiedene Companies. Also ich sag mal, Hedge for Henning,
ja.
Das ist die Memes und Acquisitions GmbH. Das ist 100% hier. Also in meiner Holding bin ich daran beteiligt. Dann haben wir den Shop. Da habe ich einen Geschäftspartner, der das Fulfillment und so macht. Der macht dann auch ein paar andere E-Commerce-Brands. Dann die Produktionsfirma für YouTube, da habe ich quasi auch einen Geschäftspartner drin, der auch aus dem YouTube-Bereich kommt, der macht also für YouTube Buy and Build. Genau, das heißt, ich habe quasi immer bei verschiedenen Sachen, sag mal, verschiedene Geschäftspartner, außer jetzt bei Hedge for Henning. Das ist auch noch die Frage, weil das irgendwie auch so organisch entstanden ist mit verschiedenen Leuten, wie man das irgendwie alles mal bündelt zu einer Brand. Das ist halt auch noch eine Frage, die wir uns aktuell beschäftigen, wie man das irgendwie gut strukturieren kann. Natürlich auf der einen Seite irgendwie unternehmerisch, aber auf der anderen Seite auch irgendwie als Brand, dass man halt da irgendwie eine einheitliche Brand hat auf die verschiedenen Sachen. Ja, genau, das ist aber momentan auch noch ein offener Punkt, sage ich mal.
Niklas, kommen wir zur letzten Frage. Welchen Tipp oder Ratschlag würdest du mit Leuten, jungen Leuten geben, die sagen, okay, in der digitalen Welt als Content-Creator oder Meme-Creator, Unternehmer, so wie du es bist, würde ich mich auch sehen. Welchen Tipp würdest du denen geben?
Also ja, es klingt dumm, aber im Endeffekt einfach posten. Also es gibt ja mittlerweile, das Internet ist ja sehr schnelllebig geworden. Also zum Beispiel Hawk Tour Girl, die kannte vor einem Jahr auch keiner.
Dann geht
die
erst ins Gefängnis vielleicht.
Ja genau, die war dann irgendwie von Fame zu, keine Ahnung, Podcast zu Crypto-Scam und jetzt im Gefängnis, alles in so 10 Monaten gefühlt. Also schnell kann da so eine Karriere gehen.
Ist eigentlich Netflix, eigentlich Netflix-Doku.
Ja, aber im Endeffekt wollte ich damit sagen, dass es halt sehr, sehr schnell gehen kann. Und ich glaube, viele Leute haben gerade am Anfang, also mir war es ja auch nicht so, ich habe ja auch mein Gesicht erst echt spät gepostet, dann habe ich es auch echt überlegt, weil das ist halt ein Schritt, den kann man nicht rückgängig machen. Aber wenn man halt, es gibt ja 1000 Nischen oder konnte, was man machen will, wenn man irgendwie ein Hobby hat oder ein Interesse, kann man ja einfach nebenbei anfangen zu posten. Also Ich habe, man sollte das nicht zu kurzfristig beenden, dass man sagt, okay, man hat jetzt fünfmal was gepostet, das ging jetzt nämlich nicht viral oder so. Und man soll das schon mal mindestens ein halbes Jahr machen. Und dann kommt natürlich auf Nische an, auf Plattformen, wie oft man die postet. Aber ich sage jetzt mal allgemein gesprochen, man sucht sich eine Plattform aus oder mehrere Plattformen, weil man irgendwie Shorts macht, das kann man ja auf jeder Plattform machen, mittlerweile auch auf LinkedIn. Dann sagst du, okay, keine Ahnung, ich mache jetzt Shorts zu, weiß ich nicht, zu Segeln oder so, weil ich das interessant finde. Und dann mache ich halt wirklich, ich poste dreimal die Woche und plane das halt durch. Du setzt dich halt von mir aus jetzt nicht in den Weihnachtstagen hin, denkst dir den Content aus, die Dinger, und dann setzt du dich von mir aus jeden Sonntag einmal in der Woche hin, nimmst da deine drei Videos auf und schedulst die und postest die. Und am Anfang würde ich das gar nicht so sehen, weil das macht eh was mit dir. Wenn du die ersten 100 Likes bekommst, 100 Views, das macht mit dir automatisch was, aber ich würde es gar nicht so darauf fokussieren, dass du jetzt dann die ganze Zeit Sitz aktualisierst, okay, ich fuck das Video, dass du drei Likes bekommst oder drei Views. Ich würde wirklich das erste halbe Jahr zu einer Testperiode sehen. Im besten Fall wahrscheinlich noch nicht mal gucken, was abgeht. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, so psychologisch gesehen, menschlich, aber ja, du kannst dann schon nach einem halben Jahr sagen, okay, ich habe mich irgendwie in meiner Nische oder das, was ich machen wollte, etabliert, da ist was dran, oder halt nicht. Und ich glaube, so kannst du das ganz gut AB testen irgendwie. Das heißt AB-Test, aber auf jeden Fall irgendwie antesten, dass du halt das, was du halt irgendwie machen willst, dein Hobby, ob es da jetzt bei der Content Creation oder so eine Bubble gibt. Und dann würde ich darauf weiter aufbauen. Weil am Anfang, das ist immer cringe. Also das erste Video, was du postest, das fühlt sich unangenehm, weil es ist bei mir auch so. Also ich finde, bei den YouTube-Videos zum Beispiel, dass das Einsprechen fällt mir mittlerweile recht leicht. Ich werde es nach 2 Jahren machen, aber vor der Kamera reden, also fühle ich mich auch nicht wohl, weil das irgendwie was ist, was ich jetzt auch erst seit ein paar Monaten mache und wo ich auch immer denke, Alter, es sieht voll cringe aus, wie du da stehst. Ich habe auch ehrlicherweise nicht gedacht, dass es so schwierig ist, frei von der Kamera zu reden, also keine Ahnung. Ja. Respekt an die Leute, die das gut können, aber das ist halt auch was, klar, gucke ich mir das an, denke, okay, das ist nicht perfekt, das ist scheiße, aber so ist es halt, in einem halben Jahr wird es halt geiler sein, in einem Jahr wird es auch geiler sein. Wenn ihr unsere YouTube-Videos anguckst, vor 2 Jahren, die sind auch, da ist die Audio schlecht, das ist schlecht wie Schnitten, das Storytelling ist scheiße. Und trotzdem hatten wir damals Funk oder den Hessischen Rundfunk in dem Fall als Partner. Das heißt, die Videos sind jetzt nicht bei 1 von 10 gescheitert, sondern vielleicht bei 4 von 10. Ja. Aber trotzdem wird sich das heute wahrscheinlich keiner angucken, aber es gehört halt dazu. Das heißt, man muss quasi diesen Prozess haben, dass halt die ersten Sachen einfach cringe sind und das darf einem nicht peinlich sein. Ich glaube, das ist eigentlich so das Größte, dass man halt irgendwie anfängt überhaupt mal und dass man es dann eine gewisse Zeit einfach durchzieht, weil das ist ja recht schnell, das kann recht schnell gehen, wenn man dann irgendwie einen Nerv trifft, das sehe ich auch oft. Ich habe da auch letztens auch in einem Podcast mit jemandem drüber gequatscht, ob man jetzt auch anfangen sollte, keine Ahnung, einen YouTube-Channel zu starten oder Instagram, weil da war die These, das ist schon alles, es gibt schon alles, aber es ist halt nicht so. Also ich entdecke eigentlich jede Woche einen Kanal, der neu, sei es auf YouTube, sei es auf TikTok, sei es auf Instagram, der halt irgendwie eine neue Nische anders bespielt, der wächst und die dann auch dann mittlerweile, wenn du die von einem Jahr entdeckst, auch groß in die Kooperation machen. Das heißt, also ja, einfach anfangen irgendwie im Endeffekt.
Mhm. Ja.
Ich glaube, das wäre so grob, ja.
Ja, vielen Dank dir, Niklas.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Für die Einblicke. Hast du noch Sachen, die du loswerden willst?
Boah,
wenn du am Mikrofon sitzt schon mal.
Ich glaube, wir haben über alles gequatscht. Ich weiß nicht, was haben wir denn hier noch stehen?
Wir sind eigentlich am Ende. Falls, okay. Wenn du
nee, auch ich habe auch nichts mehr.
Dann haben wir über alles geredet und so sollte es auch sein. Ich bedanke mich nochmal herzlich, dass du heute hergekommen bist zu uns.
Ja, immer gerne.
Dass du dabei bist. Wir verlinken natürlich. Ich gehe davon aus, dass alle Leute, die den Podcast hören, den Kanal kennen. Wir verlinken es natürlich nochmal gerne, Hedge4Henning. Falls es Fragen gibt, natürlich entweder gern direkt an Niklas über Hedge4Henning oder auch über uns, über unsere Insta-Seite nowinvest oder hello@investnow.com. Wir leiten auch gerne weiter. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und Niklas, dir wünsche ich noch eine schöne Woche.
Nice, ja, schöne Weihnachtszeit, je nachdem. Wann kommt es raus? Am Freitag?
13.
Ja, okay, genau. In 3 Tagen. Ja, dann noch frohe Weihnachten.
So sieht's aus. Und bis dahin. Ciao.
Ciao.